Michael Jackson ist tot. In der Nacht zum Freitag starb er an einem Herzleiden. Der King of Pop wurde nur 50 Jahre alt, dieser Megastar. Sein Leben glich einer schillernden Achterbahnfahrt, auf und ab, oder wie er selbst in seinem Lied singt, Black and White. Bereits mit 10 Jahren stand er mit seinen 4 Brüdern auf der Bühne. Und als der talentierteste von diesen 5, aber auch als der jüngste, wurde er von seinem Vater gedrillt und auch misshandelt. Er hatte keine schöne Kindheit. Mit 24 hielt er sich mit seinem Album Thriller 80 Wochen lang in den Top 10. Es wurde das meistverkaufte Album überhaupt in der Geschichte. Sein ehemaliger Chef von Sony Music beschreibt ihn als absoluten Perfektionisten. Kritiker werten diesen Charakterzug als klassischen Ausgleich für Minderwertigkeitsgefühle. Seine Bilanz jedenfalls ist einmalig. 13 Grammys, 13 Nummer 1 Singles, 750 Millionen verkaufte Alben. Gigantisch. Dem Weltruhm und dem Erfolg gegenüber stehen Rastlosigkeit in seinem Leben, Einsamkeit, Schulden zum Schluss in 3-stelliger Millionenhöhe, 2 Prozesse wegen Kindesmissbrauch. Jackson wurde zwar freigesprochen, aber er erholte sich nicht von diesen Vorwürfen. Und sein letzter Live-Auftritt war eine richtige Blamage. 2006 bei den World Music Awards rannte er nach den ersten Zeilen seines Liedes von der Bühne. Sein Tod nun bewegt wieder die Massen. Er bestimmt die Schlagzeilen des Tages. Gestern war das so. Wo man auch hinguckte, im Internet, auf den Zeitungen, überall Bilder von Jackson. Manche hielten die Nachricht zuerst für einen Werbegag. Schließlich plante man gerade sein Comeback. Und die Karten für seine Tournee, für die Konzerte waren innerhalb von Stunden ausverkauft, schon lange. Aber jetzt trauern seine Fans. Andere reißen böse Witze, zerreißen sich ihr Maul. Internetportale halten den Ansturm von Nachfragen nach Michael Jackson für einen groß angelegten Hackerangriff. Und es war wohl so, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, dass Leute, die nach Jackson gegoogelt haben, erst Sicherheitsabfragen beantworten mussten. Diese Nachricht war tatsächlich gestern die wichtigste des Tages. Vielleicht nicht für euch. Den meisten ging es aber so. Ich lade euch ein, wenn ihr mögt und könnt, eure Bibeln aufzuschlagen und mit mir einen Text zu lesen. Ein Text aus dem Markus-Evangelium. Auch hier stirbt ein Mensch, ein Mädchen nur, gerade 12 Jahre alt, durch eine schwere Krankheit brutal aus dem Leben gerissen. Menschen werden Zeugen eines Wunders, aber Schlagzeilen sind unerwünscht. Das Markus-Evangelium, Kapitel 5, Abvers 35. Markus 5, Vers 35. Noch während Jesus mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen: Deine Tochter ist tot. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus: Verzweifle nicht. Verlass dich ganz und gar auf mich. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus, Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Hause des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr Weinen und Jammern. Weshalb macht ihr solchen Lärm? Fragte er sie. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Das fanden die Leute so unsinnig, dass sie spöttisch lachten. Er schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jairus bei der Hand und sagte: Steh auf, mein Kind. Da stand das 12-jährige Mädchen auf und lief im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Jesus verbot ihnen aber nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Kind etwas zu essen, sagte er. Soweit der Text. Die Tochter des Jairus war gestorben. Kein tragischer Popstar, sondern die Tochter des Synagogenvorstehers. Ein junges Mädchen, 12 Jahre alt. Das blühende Leben. Sie hatte alles noch vor sich. Der Schock ist gewaltig. Die ganze Familie, alle Nachbarn, der ganze Ort ist versammelt und sie trösten einander und trauern um dieses Mädchen. Jairus, du bist umsonst losgerannt, um den Meister zu holen. Er hat zu lange gebraucht. Sie ist tot. Aber Jesus will von all dem nichts hören. Die Leute lachen über ihn. Er schickt sie weg und geht hinein. Er fasst dieses Mädchen an der Hand und sagt ihr, sie soll aufstehen. Die völlig fassungslosen Eltern schickt er Essen holen. Ein großartiges Wunder. Gewaltig. Ist das nicht eine Sensation, die Schlagzeilen machen sollte? Das ist die Art von Gotteserfahrungen, die es wert sind, erzählt zu werden. Jesus tut ein Wunder. Ich wünsche mir mehr Wunder, weil ich hoffe, dass dadurch mein Glaube gestärkt wird. Manchmal bin ich sogar neidisch auf die, die in ihrem Leben von großartigen Wundern berichten können. Wunder sind toll. Einiges von dem, was hier von Jesus berichtet wird, kommt mir allerdings merkwürdig vor. Spielt Jesus die Sensation hier nicht konsequent herunter? Zuerst verkleinert er die Zuschauerschar. Er schickt die Leute und sogar die meisten seiner Jünger weg, bevor er sich auf den Weg zum Haus des Jairus macht. Gerade noch hatten sie erlebt, und das können wir in dem Text vorher lesen, wie Jesus eine schwer kranke Frau geheilt hatte. Seit 12 Jahren war diese Frau krank. Und dann einfach so, sie berührt ihn mitten in der Menge und wird gesund. Die Leute um ihn herum haben nichts davon bemerkt. Aber Jesus. Die Menschen müssen doch enttäuscht gewesen sein. Sie waren dabei und haben es nicht mitbekommen. Sie waren gekommen, um etwas zu erleben von diesem Wanderpriester. Und sie wussten, dass man mit Jesus tatsächlich etwas erleben kann. Aber irgendwie schien die ganz große Show hinter den Kulissen abzulaufen. Wie genau die Frau geheilt wurde, konnte niemand sehen. Schade. Umso gespannter werden alle darauf gewartet haben, was Jesus wohl mit diesem kleinen, kranken Mädchen machen würde. Knisternde Spannung lag in der Luft. Das Wunder war zu erwarten. Es würde zeigen, was Jesus wirklich drauf hat. Und jeder wollte dabei sein. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und Jesus schickt die Leute weg. Hat er Angst, es könnte nicht klappen? Will er vielleicht irgendwas vertuschen? Als er sich dann dem Haus nähert, wird klar, dass er zu lange gebraucht hat. Das Mädchen ist tot. Das Jammern ist groß. So ehrte man damals die Toten. Für die Klagen wurden manchmal sogar professionelle Klageweiber angestellt. Jeder sollte hören, welches Unglück diese Familie heimgesucht hatte. Es musste laut sein. Jesus allerdings schimpft über den Lärm. Ganz lächerlich verharmlost er das Leid dieser Familie. Das Mädchen schläft nur. Wie absurd. Viel Ahnung kann dieser Meister tatsächlich nicht haben. Sie ist ganz eindeutig tot. Er ist zu spät gekommen. Und wieder schickt Jesus die Leute fort. Nur seine engsten Freunde und die Eltern des Kindes dürfen bleiben. Großeltern, Geschwister, Verwandte, alle sind gekommen, um von ihr Abschied zu nehmen, aber Jesus schickt sie hinaus. Und dann nimmt er sie bei der Hand und bittet sie aufzustehen. Er weckt das tote Mädchen auf, wie aus einem Schlaf. Guten Morgen, Kleine. Wie oft mögen die Eltern ihre Tochter so geweckt haben? Was sie da von Jesus sehen, ist nichts anderes, als was sie selbst jeden Morgen getan haben. Hallo, aufstehen, die Sonne scheint schon, es ist Zeit. Von Dramatik ist hier keine Spur. Im Alten Testament wird eine Geschichte berichtet, in der der Prophet Elia das Kind der Witwe aufweckt, bei der er so lange zu Gast war. Und da wird berichtet, dass sich der Prophet dreimal auf den Körper dieses toten Mädchens legte und laut Gott um Hilfe anrief. Warum handelt Jesus hier so unspektakulär? Er spielt die Situation konsequent herunter. Für ihn ist da nichts sensationell. Er wahrt die Intimsphäre des Mädchens. Schlagzeilen für ein Kind, das geschlafen hat? Paparazzis draußen bleiben. Mit Publicity scheint Jesus sich jedenfalls nicht auszukennen. Aber hätte es seiner Mission nicht gut getan, wenn er ein wenig medienwirksamer aufgetreten wäre? Erweckungs- und Heilungsprediger heute pflegen da erfolgreich einen anderen Stil. Ich erinnere mich an so eine Versammlung auf dem Heiligen Geistfeld. Zuerst hat da der Prediger, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang über den Segen des Geldspendens gesprochen. Dann wurden wir aufgerufen, nach vorne zu tanzen, ja wirklich tanzen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott ja lieb. Und da war eine Schatztruhe aufgebaut, eine große Kiste und es war schon klar, dass Rascheln erwünscht ist und nicht Klimpern. Dann wurden Kranke auf die Bühne gerufen, mit seltsamen Gesten, Klatschen und Geschrei versuchte der Heiler dann Tinnitus, Herzleiden, Asthma und Lähmungen zu heilen. Wenn es nicht so recht klappen wollte, glaubte der Kranke wohl nicht genug. Man kann sich auch nicht ewig mit einem Rollstuhlfahrer aufhalten, der einfach nicht auf eigenen Beinen stehen will. Der nächste bitte, die Schlange ist noch lang. Wichtig war an diesem Heiler scheinbar das Geld und sein Ruhm. Der Mensch vor ihm, eine anonyme Nummer. Jesus heilt anders. Er wirkt anders. Die Sensation war nicht sein Ziel. Und sie ist es auch heute nicht. Er wollte kein Popstar sein. Er half Menschen. Folgerichtig verbietet Jesus den Anwesenden, über das erlebte Wunder zu reden. Wie schwer muss ihnen das gefallen sein? Ganz genützt zu haben, scheint es, nebenbei bemerkt, ja auch nichts, sonst könnten wir die Geschichte nicht lesen. Kann denn so ein Wunder überhaupt verborgen bleiben? Sollen denn die Eltern überall sagen, ja, das Kind hat nur geschlafen? Das Wunder hätte doch auch Jesus alle Ehre gemacht, hätte ihm geholfen, manchem vielleicht sogar den Glauben näher gebracht. Warum verbietet er, darüber zu reden? Auch durch dieses Verbot wird deutlich, worum es Jesus geht. Um das Mädchen und seine Eltern. Hier soll kein Wallfahrtsort entstehen, kein Altar oder Denkmal errichtet werden. Die Kleine und ihre Eltern sollten ihr Leben zurückbekommen. Das ganz normale Leben, in dem sie sich entwickeln und entfalten können. Sie sollen leben können, den Alltag. Ohne Medienrummel und sensationslustige Paparazzi. Ohne den lärmenden Hype schwärmerischer Religiöser. Ohne die Fragen kritischer Skeptiker. Jesus lässt das Mädchen aufstehen. Daneben stehen die entsetzten Eltern mit weit aufgerissenen, vom Weinen noch ganz roten Augen, mit offenem Mund. Sie können noch nicht glauben, was sie da sehen. Starr schauen sie auf ihre Tochter, jede Faser in ihrem Körper angespannt und dann fallen sie einander um den Hals, küssen sich, können ihr Glück kaum fassen. Sie staunen nur, sind begeistert. Und mitten in ihre Aufregung hinein sagt Jesus den Eltern, gebt dem Kind etwas zu essen. Muss diese Aufforderung nicht wie eine Ernüchterung gewirkt haben? Das Wunder ist vorbei, Feier beendet. Man geht in die Küche. Jetzt kommt der Alltag. Warum hat er nicht gesagt, lasst uns ein Danklied singen. Lasst uns eine Erfahrungsstunde halten. Scheinbar ist ihm unser Alltag wichtiger als die großartigen Erlebnisse. Jesus ist hier mittendrin im ganz normalen Leben. Die Herausforderung für mich liegt so manches Mal darin, ihn genau da auch zu entdecken, im Alltag. Mir ist oft nicht bewusst, dass das Leben sich vor allem im Alltag abspielt. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, so von Höhepunkt zu leben. Am Montag sich am Wochenende zu orientieren. Nach dem Urlaub am nächsten Urlaub. Von Ferien zu Ferien. Die Zeit dazwischen ist ein notwendiges Übel, aber das überstehen wir schon irgendwie. Manchmal leben wir so. Na klar, freuen wir uns auf diese Höhepunkte. Aber ist denn die Zeit dazwischen nicht auch unser Leben? Sogar der wesentlich größere Teil. Wer seinen Alltag nicht als lebenswert empfinden kann, der muss doch ständig das Gefühl haben, Leben zu verpassen. Wir werden zu Sensationssuchern. Auf Dauer ist das allerdings ganz schön anstrengend. Wir bleiben unbefriedigt auf der Strecke. Die Freuden des Alltags beachten wir nicht. Genauso kann es auch in unserem Glaubensleben sein. Natürlich kann man von den Höhepunkten zehren. Man kann sie suchen. Aber viel ergiebiger und prägender für unser geistliches Leben wird das sein, was uns der Glaube an unseren himmlischen Vater an einem ganz normalen Tag bedeutet. Ich brauche nicht jeden Tag eine besondere Erfahrung. Der Text erinnert mich daran, dass Wunder oft im Alltäglichen verborgen sind. Wunder können sehr normal aussehen. Wenn eine schwere Krankheit durch die Kunst der Ärzte geheilt wird, zum Beispiel. Oder dass ich noch Arbeit habe. Das ist nicht selbstverständlich. Und ist nicht das Leben selbst ein Wunder? Nur weil wir uns an eine Sache gewöhnt haben, ändert das doch nichts an ihrer Schönheit. Ich denke, es wird uns gut tun, die vielen Wunder im Alltag wahrzunehmen. Nun sind wir als Gemeinde Grindel ja gerade dabei, Berichte zu sammeln, in denen es darum gehen soll, wie wir Gott erlebt haben. Und ein paar davon habe ich schon gelesen und merke, dass hier echte Wunder erlebt wurden. Das finde ich toll. Ich bin gespannt, was ihr noch einreicht und was da noch kommt. Ich finde es toll und wichtig, dass wir einander solche Erlebnisse mitteilen. Sie können uns einander näher bringen und sie lassen uns über Gott staunen. Schade wäre es nur, wenn jemand nach den vielen außergewöhnlichen Erlebnisberichten auf den Gedanken kommt, er wäre ein Christ zweiter Klasse. Die Wunder anderer könnten das eigene Glaubensleben fad erscheinen lassen. Aber genau hier spricht uns unser Predigttext an. Er möchte uns helfen, das zu vermeiden. Er zeigt uns, dass Jesus das Normale wichtiger ist als die Sensation. Was können wir lernen aus diesem Text? Was hat Jesus gegen Sensation? Ich wünsche mir oft mehr Wunder, weil ich hoffe, dass dadurch mein Glaube gestärkt wird. Der Alltag dagegen scheint mir unattraktiv zu sein. Jesus sieht das offensichtlich anders. Er wertet den Alltag auf. Nicht das Leben von Sensation zu Sensation, sondern das gesunde, normale Leben ist sein Ziel. Dazu gibt er das Kind seinen Eltern wieder. Und hat er nicht recht? Was für eine Entlastung. Ich muss nicht jeden Tag Wunder erleben. Ich muss nicht ständig eine besondere Erfahrung mit Gott berichten können. Die normalen Tage, wo nichts Sensationelles passiert, sind nicht Tage ohne Gott. Sie sind sein Geschenk an mich. Es ist Wunder genug, dass ich lebe, dass ich mich meiner täglichen Arbeit erfreuen kann, dass ich ganz unspektakulär von heute zum Morgen oder bis heute von ihm getragen, erhalten und gerettet wurde. Im Leben und in meinem Glauben. In Gott bin ich geborgen. Ich wünsche uns dieses Bewusstsein. Gott ist da. Jeden Tag. Amen.